Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Wächst nach der Freilassung prominenter belarussischer Regimegegner wieder Hoffnung bei der Opposition? Wie ist in München die einzige Erzählung von Toni Morrison auf die Bühne gebracht worden? Und warum kaufen die Museen erst seit kürzerer Zeit die Bilder von Hans Ticher? Themen dieser Stunde. Maria Kolesnikova, über 5 Jahre saß die belarussische Oppositionelle im Gefängnis. 2,5 Jahre in Haft war der belarussische Menschenrechtler Ales Belatsky, 2022 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Heute hat Machthaber Lukaschenka auch Viktor Babariko und 120 weitere politische Gefangene auf freien Fuß setzen lassen.
Wofür ich eingesperrt wurde? Weil ich das Leben in Belarus verbessern wollte. Oder wie mein Sohn sagte, der sich leider immer noch in Haft befindet, mein Nachname ist mein Strafartikel.
Die belarussische Philosophin Olga Sparaga gehörte nach der Präsidentschaftswahl im Sommer 2020, deren Sieg Lukaschenko für sich beanspruchte, zu den Initiatorinnen der Massenproteste gegen den Machthaber. Seit 5 Jahren lebt sie in Deutschland im Exil. Einen schönen guten Abend.
Ja, schon guten Abend.
Kurz nach 15 Uhr kam die Eilmeldung von der Freilassung. Wie haben Sie davon erfahren?
Ich weine bis jetzt, wenn ich daran denke. Ich habe natürlich von allen möglichen Medien darüber gelesen, aber wir haben schon so letzte Tage darauf gewartet.
Aber die Tränen fließen erst jetzt, wo sie frei sind.
Ja, natürlich, weil wir wussten nicht, wann das passiert. Und wir sind jetzt alle sehr berührt und solidarisiert. Belarusinnen haben jetzt mehr als 100.000 Euro gesammelt in 2 Stunden, um politischen Gefangenen zu helfen. Das heißt, die Gesellschaft, vor allem in der Diaspora, ist mobilisiert durch diese guten Nachrichten.
Zwischenzeitlich fürchteten wir ja in den letzten Jahren um das Leben von Maria Kolesnikova. Was bedeutet es für Sie, dass Ihre Weggefährtin und eben andere Regimegegner freigelassen worden sind?
Vor allem war natürlich für die Menschen sehr schwer in den Gefängnissen und jedes Jahr schwieriger, weil je länger du im Gefängnis bist oder in der Strafkolonie, desto schwieriger das ist für deine Gesundheit und für Verbindung mit der Welt, psychologischer und physischer Zustand. Es ist natürlich sehr gute Nachricht, dass die Menschen jetzt das alles hinter sich haben, dass sie jetzt wirklich voll und ohne diese Bedrohung physische und psychische leben können. Aber von anderer Seite bedeutet das natürlich für uns die neue Hoffnung und die neue, ich hoffe sehr darauf, Motivation, weiterzukämpfen, etwas zusammenzumachen, zu entwickeln. Ich hoffe sehr darauf, dass diese Befreiung von Menschen irgendwie neue Ideen, neue Impulse, neue Gefühle mitbringen.
Und das, obwohl, wenn wir mal die Erleichterung auf der einen Seite lassen und auf das Politische schauen, dieser ganze Vorgang ja nur zustande gekommen ist durch Verhandlungen von Lukaschenko mit den USA oder andersherum der USA mit Lukaschenko. Es werden Handelssanktionen erleichtert, dafür im Gegenzug diese Freilassung. Und man muss sich natürlich fragen, wer profitiert am meisten von dieser Vereinbarung?
Ja, zum Glück wird das in der belarussischen Gesellschaft, vor allem in der Diaspora, diskutiert. Und es gibt eine große Diskussion und es gibt die Vertreterin von verschiedenen Positionen. Es gibt auch Meinungen, dass wenn alle befreit werden oder nur kam für die Befreiung von allen, es lohnt und nicht jetzt für die nächsten 100 Personen und Verzicht auf Sanktionen. Meine Position ist, dass die Diplomatie wichtige Rolle spielen soll und kann in dieser Situation, dass die europäische Gemeinschaft auf die Sanktionen jetzt nicht verzichtet, in keinem Fall, aber man kann irgendwie besprechen, was man macht, dass die Menschen befreit werden. Es gibt schon verschiedene Roadmaps, vorgeschlagen von belarussischen Expertinnen, die verschiedene Schritte besprechen, was man macht, wie man die Situation auch kontrolliert, dass Lukaschenka wirklich die Veränderungen lässt in der Gesellschaft mit der Zeit, dass nicht nur die Menschen entlassen werden, sondern neue Menschen nicht festgenommen werden, weil das ist das größte Problem. Und die weiteren Schritte dann, Lukaschenka ist Koaggressor in diesem russischen Krieg gegen Ukraine, das ist das Problem. Wenn wir über Demokratie sprechen, das ist noch der dritte Schritt heute. Befreiung der politischen Gefangenen, dann Teilnahme an diesem Krieg und Demokratisierung von Belarus als Ziel. Das heißt, es gibt jetzt nach 2020, 2022 neuere Aufgaben, neuere Vorstellungen und neuere Räume für die Diplomatie, Verhandlungen und Sanktionen, Druck spielt hier auch natürlich die Rolle, weil man verzichtet natürlich nicht jetzt auf alles, was gemacht wurde, sondern Diplomatie soll stärkere Rolle spielen.
Spielt bei diesen Roadmaps zur Zukunft von Belarus, von denen Sie eben gesprochen haben, auch eine Rolle, dass morgen die USA, die Ukraine und Deutschland in Berlin weiter an einem Waffenstillstandsabkommen für die Ukraine arbeiten und wir ja im Blick behalten müssen, dass es dieses politische Dreieck Putin, Trump, Lukaschenko gibt?
Ja, wie der Krieg beendet wird, spielt in der Besprechung der Situation in Belarus sehr wichtige Rolle und das ist so zweiter Raum. Wichtig ist, dass Belarus dabei nicht vergessen wird, dass Belarus auch als Staat weiter existiert und dass für die Gesellschaft, die für die demokratische Zukunft für Belarus kämpft, auch die Möglichkeiten entstehen konnten. Das ist wichtig, weil bei diesen Diskussionen vergisst man öfters über Belarus. Und ich denke, das ist jetzt die wichtigste Frage.
Und für Sie persönlich, es soll 1200 politisch Gefangene noch in Belarus geben. Die Hoffnung, dass Sie freikommen, ist mit der Angst verbunden, dass Sie ein Unterpfand in der großen politischen Krise sind, in der wir alle mehr oder weniger stecken?
Ja, schwierige Frage. Ich habe die Meinung, dass Trump durch diese Befreiung nicht so viele neue Instrumente bekommt, weil seine recht konservative Position ist jetzt weniger in US unterstützt von der Gesellschaft. Und wenn er etwas Gutes machen kann, warum nicht? Wir als Gesellschaft wollen das natürlich kontrollieren und verstehen, wie es weitergeht und wer welches Spiel spielt in dieser Situation.
100 der Freigelassenen sind in der Ukraine angekommen. Wie bewerten Sie diesen Zielort?
Zu bewerten. Sehr wichtig ist, dass die politischen Gefangenen auch über die Solidarität mit der Ukraine sprechen. Zelensky hat sogar mit Maria Kolesnikova schon gesprochen. Warum Lukaschenka nach der Ukraine die ehemalige politische Gefangene geschickt hat, um noch etwas Schlimmes am Ende zu machen. Weil man hat in Vilnius erwartet, dass die Menschen nach Vilnius kommen und Lukaschenka hat im letzten Moment, wie er eigentlich immer macht, noch etwas Unerwartetes im schlechten Sinn für die Menschen den Weg schwieriger zu machen.
Die belarussische Philosophin Olga Sparaga, nachdem der belarussische Machthaber 123 politische Gegner aus den belarussischen Gefängnissen und Straflagern entlassen hat. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und wünsche alles, alles Gute.
Ja, danke sehr. Danke.
Toni Morrison, die erste schwarze Schriftstellerin, die vor mehr als 30 Jahren mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde. Bekannt für ihre wunderbaren Romane ist die einzige Erzählung der vor 6 Jahren gestorbenen Amerikanerin gerade wieder aufgetaucht. 1983 veröffentlicht, Titel Rezitativ. Heute in deutscher Erstaufführung auf einer Münchner Bühne.
Also als ich reinkam und das Riesenross uns einander vorstellte, da wurde mir erstmal richtig schlecht. Ist ja schön genug, am frühen Morgen aus dem eigenen Bett geholt zu werden. Aber dann auch noch an einem fremden Ort festzusitzen, zusammen mit einem Mädchen von ganz anderer Hautfarbe. Mary, so heißt meine Mutter, hatte ja recht. Von Zeit zu Zeit hörte sie nämlich gerade so lange mit dem Tanzen auf, um mir was Wichtiges zu erklären. Und unter anderem hat sie mir erklärt, dass die sich nicht die Haare waschen und komisch riechen. Wie Roberta. Also,
Sie roch wirklich komisch.
Als das Riesenross sagte, Twyla, das ist Roberta. Roberta, das ist Twyla. Seid nett zueinander. Da hab ich gesagt, das wird meiner Mutter aber gar nicht gefallen.
Das wird meiner Mutter gar nicht gefallen, dass sie mich hier unterbringen.
Aus Rezitativ von Toni Morrison, Roberta und Twyla lernen sich in einem Kinderheim kennen und treffen sich über die Jahre wieder. Theaterkritiker Björn Heyer war für uns bei der Premiere im Münchner Residenztheater. Was passiert in diesen beiden Leben? Welche Geschichte wird erzählt?
Ja, wir haben zunächst mal gehört, beide Mädchen, also Twyla und Roberta, wachsen im Heim auf und Morrison entfaltet dann eine Geschichte, die sich sozusagen über mehrere Jahrzehnte fortsetzt. Ich greife nur mal zwei Stationen heraus, die auch für den Abend wichtig sind. Die beiden Figuren treffen sich in den mittleren Jahren wieder. Eine von beiden arbeitet in einem Fastfood-Restaurant, den Howard Johnson Fastfood-Restaurant und das war auch eines der ersten, das von schwarzen Protestlern besetzt worden ist. Und eine zweite sehr wichtige Station, bei der sie sich wieder begegnen, ist dann in den 70er Jahren im Zuge des sogenannten School Busing. Also das war eine Maßnahme, mit der man versucht hat, quasi die Segregation im Bildungssystem aufzuheben. Und dann hat man schwarze und weiße Schüler so in unterschiedliche Stadtteile gefahren, was aber auch wiederum Proteste erzeugt hat. Und das Raffinement des Textes besteht eigentlich darin, dass man eigentlich über weite Strecken hinweg gar nicht weiß, welche Hautfarbe jetzt welche dieser beiden Figuren denn hat. Und das wird eigentlich durch diese Poetik des Vagen und Nebulösen, ja, durch dieses brillante Schreiben der Autorin geschaffen.
Ja, Sie haben es gesagt, Morrison lässt die Hautfarbe der Figuren offen. Wie geht Regisseurin Miriam Ibrahim damit um?
Sie hat dafür vier weibliche Schauspielerinnen gewählt, die schon hinsichtlich der Hautfarbe divers sind. Und auch dadurch wird auf der Bühne, weil die ja quasi wechselnd in die unterschiedlichen Rollen hineinspringen und da auch wieder hinausgehen, dadurch wird auch auf der Bühne im Unklaren gehalten, in dieser Zeit- und Seelenreise, könnte man sagen, wie die nun jetzt hinsichtlich ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Hautfarbe zu verorten sind. Und das Ganze wird nochmals dadurch unterstrichen, dass alle eine ähnliche Kleidung haben, also, und auf dieser Kleidung ist überall der Satz, also ich übersetze auf Deutsch, dies ist ein Test. Das heißt also, diese Figuren begeben sich quasi auch in diese Zeitreise hinein. Also sie versuchen quasi in diese Figuren hineinzutauchen, aber es bleibt eine Distanz da. Also sie sind nicht die Rollen, sondern sie nehmen sie nur an. Und das ist eigentlich ein ganz guter Zug, um so was wie eine Essentialisierung zu verhindern. Also die Regisseurin arbeitet wirklich in allem dagegen an, hier irgendwelche Rollen zuzuschreiben. Und das wird über dieses Quartett mit unterschiedlichen Hautfarben eben dann nochmals unterstrichen.
In der deutschen Übersetzung hat Rezitativ 96 Seiten. Sie haben jetzt einzelne geschichtliche Episoden erzählt. Ist das ein Tableau, das dann auch mit der Veröffentlichung, also Anfang der 80er Jahre endet? Oder welchen Bogen hat Toni Morrison gespannt?
Also im Grunde genommen ist es an diesem Abend so, dass der Text von Morrison in der Grundstruktur beibehalten wird. Und das Ganze wird auf eine Kulisse projiziert, die hat eine Drehbühne in der Mitte. Und es gibt ein Gerüst, das quasi verschiedene Wände darstellen soll. Aber alle Wände sind mehr oder weniger durchlässig. Man kann durchschauen oder es sind Spiegelflächen. Manchmal auch so ein Film, auf dem was aufprojiziert werden kann. Und man öffnet auch teilweise diese Wände und man schließt sie wieder, aber alles ist transparent. Und mein Gedanke war, zum einen wird diese Verletzlichkeit der Figuren aufgegriffen, die ja in Morrisons Text eine große Rolle spielt. Also alle Figuren sind verletzlich. Es gibt auch so ein gemeinsames Trauma, das diese beiden Mädchen verbindet. Das Zweite, was ich auch noch so als Gedanke hatte, war, indem diese Türen ja geöffnet und geschlossen werden, die aber eigentlich keine Türen sind, weil sie ja durchsichtig sind, hat man eigentlich auch so ein Unterwandern wiederum von einer Trennung. Also auch hier wird klar, die Trennung zwischen den Figuren aufgrund ihrer Zugehörigkeiten, die ist eine scheinbare von Anfang an. Und was man vielleicht auch noch erwähnen muss, wo also der Text quasi so ein bisschen auch aus der Zeit herausgeholt wird, vielleicht sogar in die Gegenwart, wir haben im Hintergrund eine orange Kulisse, auch der Boden ist orange. Und da dachte ich eben auch an den Orange Day, Gewaltfreiheit, Vielfalt. Also insofern gibt es da schon so ein paar Momente, wo die Gegenwart auch durchschimmert.
Was mich an den Geschichten von Toni Morrison auch immer fasziniert, ist ihre poetische, ihre aber auch kluge und witzige Sprache. Ist die in dieser Inszenierung erhalten geblieben?
Das würde ich schon sagen. Die Inszenierung hat eine große Variation, was die Temperatur anbetrifft. Es gibt humorvolle, verspielte Momente, gerade wenn man nochmal in dieses Kinderheim zurückgeht, wie also dann diese beiden zwischen den Betten, die man ja nicht sieht, das ist ja quasi eine Seelenlandschaft, ein Imaginationsraum, wie die hin und her springen. Dann wird es mit etwas poppiger Musik unterlegt. Es gibt aber auch sehr viele zarte Szenen. Da kommen dann Schneeflocken, werden aufprojiziert. Es kommt so eine leise Instrumentalmusik hinein. Insofern sind auch diese unterschiedlichen Stimmungen, die in dem Text drin sind, auch ganz gut transportiert. Es gibt auch einige Bilder, die erschließen sich mir nicht. Also warum klettern die Figuren auf den Stangen oder sie ziehen immer wieder so neongrüne Westen an. Das hat sich mir nicht erschlossen, was das sein soll. Aber die Kulisse ist sehr intelligent. Der Text ist stimmig aufgeteilt. Insofern eine wirklich für mich schlüssige, solide Interpretation dieses wirklich auch ohnehin schon sehr virtuosen Textes.
Was ist denn Ihre Prognose? Ist diese Erzählung auch für andere Fassungen an anderen Häusern geeignet?
Das würde ich schon sagen, weil ich glaube, durch diese Offenheit, die in Morrisons Erzählung drin ist, dass wir eben nicht wissen, welche Hautfarbe ist jetzt welcher Figur zugehörig. Das ist ja eine Erzählweise, die jegliche Form von Stereotypisierung und auch Angriffsfläche für unsere Vorurteile verweigert. Und da ist es, glaube ich, sehr spannend zu sehen, wie gehen die einzelnen Regisseurinnen und Regisseure damit um. Der Abend könnte, glaube ich, komplett anders auch inszeniert werden. Und da würde möglicherweise gelingen oder eben nicht gelingen. Aber diese Offenheit des Textes, die ergibt eine ganz große Vielfalt an Deutungen. Insofern, ja, do it. Wäre schön, wenn man es noch häufiger sieht.
Björn Heyer über die deutsche Erstaufführung von Toni Morrisons Rezitativ. Die nächsten Vorstellungen im Münchner Residenztheater, für die es derzeit noch Karten gibt, sind im Januar 2026. Am 31. März hatte Rolf Becker seinen 90. Geburtstag gefeiert. 8 Jahre war er alt, als er seinen Vater verlor, der als Soldat in den Zweiten Weltkrieg hatte ziehen müssen. Ein Ereignis, das sein ganzes Leben prägte. Annette Matz erinnert an den politisch gezeichneten, den lebenslang politisch streitbaren und seine Karriere von Zadek bis in aller Freundschaft.
Seit 2006 gehörte Rolf Becker zum Team der Leipziger Sachsenklinik. Der sportlich wirkende Mann mit dem markant freundlichen Gesicht war bis ins hohe Alter dabei, als Cafeteria-Wirt Otto und Vater des Serienarztes Martin Stein.
Otto, was machst du denn hier?
Ach, ich war dabei, als ein Junge fast ertrunken wäre. Der muss inzwischen hier eingeliefert sein. Bitte.
In Folge 987 stand Rolf Becker sogar zum ersten Mal mit seinem Sohn Ben vor der Kamera. Das war 2022. Ben und Merit Becker, 2 seiner 5 Kinder, sind selbst erfolgreiche Film- und Theaterschauspieler. Nach der Trennung waren die beiden bei Beckers früherer Frau, der Schauspielerin Monika Hansen, und ihrem neuen Lebenspartner Otto Sander aufgewachsen, in Berlin.
Es ist sozusagen eine gemeinsame Familie geworden. Wenn das anders gelaufen wäre, wäre auch meine Laufbahn anders gelaufen.
1971 kam Rolf Becker nach Hamburg, lebte lange in St. Georg und schwärmte.
Ich liebe so viel an dieser Stadt. Die Leute, die Tonart in der Sprache, das Spazierengehen an der Elbe. Kein anderer Ort auf der Welt. Es ist einfach wunderschön.
Geboren wurde Rolf Becker 1935 in Leipzig. Mit Kriegsbeginn wurde er auf den Bauernhof der Großeltern nach Schleswig-Holstein geschickt. 60 Kilometer von Hamburg. Dass er Schauspieler geworden ist, sei kein Jugendtraum gewesen, sagt Rolf Becker einmal in einem NDR-Interview. Eher eine Folge des Krieges.
Ich war 10, als der Krieg zu Ende war. Dann begann mit der Bewusstwerdung, sage ich mal so, ab Pubertät, das Bedürfnis zu kapieren, was läuft da, und auch drüber nachzudenken, wie richtet man eine Welt ein, in der das nicht wieder vorkommt. Dadurch kam dann die Beschäftigung mit der Literatur, vor allem mit der ausländischen Literatur, dann die Kontakte zu Schauspielern am Bremer Theater, und ja, dann so reingewachsen und reingeschlittert.
Rolf Becker bleibt von Anfang an ein vielseitiger Schauspieler, spielt unter Regielegende Peter Zadek und in Stücken von Thomas Bernhard genauso wie in Filmen von Volker Schlöndorff. Er hat aber auch Gastrollen im Großstadtrevier, dem Tatort oder anderen Fernsehserien.
Ausschlaggebend ist für mich immer wieder, was ist das für eine Geschichte? Ist es eine Geschichte, die Menschen bewegen kann, die mich beschäftigt, von der ich das Gefühl habe, sie muss transportiert werden und sie hilft den Leuten in irgendeiner Form weiter.
Rolf Becker ist aber nicht nur ein Schauspieler und gefragter Synchron- und Hörspielsprecher. Auch politisch positioniert er sich. Er ist als Gewerkschafter aktiv, engagiert sich auf Friedensdemos, hält 2016 die Laudatio für die Holocaust-Überlebende Esther Bejarano. Als Gewerkschafter begreife er sich als Internationalist, begründete Rolf Becker etwa 2023 seine Haltung zum Ukraine-Krieg.
Schluss mit allen Waffenlieferungen, alles tun, um Verhandlungen durchzusetzen.
Auch das wird von ihm in Erinnerung bleiben, seine Meinung. Vor allem aber seine ruhige, sympathische, klare Vehemenz und Freundlichkeit. Im Spiel wie im Gespräch, wie zur 1000. Folge von In aller Freundschaft auf dem roten Sofa bei Das.
Ich bin jetzt sozusagen auf der Warteliste, jetzt ganz vorne. Aber bei knapp 88 ist man ja an der Schwelle oder wie man sagt, auf der Zielgeraden.
Rolf Becker gestorben mit 90 Jahren in einem Hospiz in Hamburg. Schweren Schritts naht der Weihnachtsmann. Noch 11 Tagesmärsche ist er entfernt. Deshalb auch heute persönliche Geschenkempfehlung aus unserer Literaturredaktion.
Adventskalender.
Mein Name ist René Agiga und ich bin zuständig für die Literatur hier bei Deutschlandfunk Kultur. Ich verschenke einen Gedichtband mit dem Titel »Nach Eden« von Daniela Seel und das ist ein Langgedicht von etwa 90 Seiten. Das Buch ist in vieler Hinsicht besonders. Das fängt mit dem Titel an. Der fängt schon ein, dass in diesem Band Eva, die Eva aus dem biblischen Buch Genesis, aus eigenem Entschluss auszieht aus dem Garten Eden, aus dem Paradies. Und zwar in ein Leben in Sterblichkeit, wie es da heißt in dem Band. Deshalb kann man in dem Titel auch sowas hören wie nach Ende. Und neben dieser Auszug aus dem Paradiesgeschichte gibt es unzählige weitere Stimmen in diesem Band. Viele davon singen von Grausamkeiten, von historischen Grausamkeiten aus der NS-Zeit, von gegenwärtigen industriellen oder postindustriellen Grausamkeiten, von gegenwärtigen und historischen kolonialen Grausamkeiten. Und dann wieder gibt es andere Teile in diesem Gedicht, das sind Anrufungen an Wale oder sprechende Kinder oder auch leicht rätselhafte Auseinandersetzungen mit Hölderlin. Es ist unmöglich, all diese Stimmen aufzuzählen, aber es ist sehr gut möglich, sie zu lesen und in ihnen zu hören, wie kunstvoll all diese Stimmen miteinander verwoben und vertextet sind und dabei beim Lesen eine sehr lang anhaltende Wirkung entfalten. Ich schenke das Buch meiner Schwester, die liest gerne, aber nicht unbedingt zeitgenössische Lyrik. Aber dieser Band, der wird ihr Seiten von Sprache und von Klang und vielleicht sogar auch Seiten vom Leben zeigen, die sie total interessant finden wird. Da bin ich sehr, sehr sicher.
Nach Eden von Daniela Seel erschien bei Surkamp für 22 Euro. Klare Farben, klare Formen und klare Ansagen. Das kennzeichnet die Bilder von Hans Ticher, 1940 in Böhmen geboren, ausgebildet in der DDR, Mitglied im Verband der Bildenden Künstler und gleichzeitig Teil der subversiven Szene im Prenzlauer Berg in Berlin. In Rostock ist heute eine große Werkschau eröffnet worden, die mindestens widerspiegeln soll, wo der inzwischen 85-jährige Ticher, vielfach ausgezeichneter Buchgrafiker, sich künstlerisch selbst verortet.
Anteile von Pop sind vorhanden. Also ich habe das mit Interesse verfolgt und manche Dinge da auch übernommen. Aber direkter Pop-Art-Künstler, da würden sich die Pop-Leute eigentlich wehren müssen, mich da einzuordnen. Ich habe eigentlich das meiste ernst gemeint, wenn nicht, habe ich es auch vernichtet oder übermalt. Und von den Bildern, da muss hinterher die Leute drauf gucken, was sie behalten wollen.
Hans Ticher aus dem Westen Deutschlands ist ja zur Ausstellungseröffnung nach Rostock gekommen. In der Kunsthalle kuratiert hat die Ausstellung Antje Schunke. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend aus Rostock.
Um seinen Weg zu beschreiben, beginnt die Ausstellung in seinen Studienzeiten in Ost-Berlin. Was kennzeichnet sein Frühwerk?
Ja, das Interessante ist ja, dass Hans Ticha quasi aus Leipzig kommend ein Kunstpädagogikstudium hinter sich hat und erst einmal als Kunstlehrer gearbeitet hat, aber sich nach etwa 2 Jahren entscheidet, die Malerei ist eigentlich das, was mich interessiert, und das führt ihn dann letztlich nach Berlin. Dort kommt er in Berührung mit Kurt Robbel. Der macht ihn aufmerksam auf eine Malweise, die sehr körperlich ist, mit vielen Schattierungen und so weiter. Und im Prinzip greift er das auf, aber Themen entwickelt er ganz eigene. Zum Beispiel Schubboote, die er auf der Spree sieht, oder Fischer, die die Fische einholen, als er bei einem Ostseeurlaub auf der Insel Rügen weilt. Motive, die am Wegesrand liegen, die er dann für sich entdeckt.
Dass man ihn mit dem Etikett Pop-Art-Künstler versehen hat, das hat ihm noch nie wirklich geschmeckt. Er spricht vom Einfluss der russischen Konstruktivisten. Er selbst spricht von Agit-Pop. Wo verorten Sie ihn? Für mich ist er ein Meister der Ironie.
Ja, es ist wirklich interessant, wie schnell er sich doch von seinem Lehrer löst und eine ganz eigene Form entwickelt. Er bewundert die osteuropäischen Konstruktivisten, aber auch Fernand Léger, der ja oft auch mit dem Kubismus in Verbindung gebracht wird. So prägt er schon sehr, sehr zeitig einen eigenen Stil aus mit, wie Sie sagten, klaren Formen und Farben, sehr körperlichen, geometrischen Formen in seiner Klarheit in der Wahl der Farben, Grundfarben vor allen Dingen. Schon in den 60er, 70er Jahren greift er auf Elemente zurück, wo wir als Kunsthistoriker sagen würden, das sind Pop-Art-Elemente, ne? Aus dem Alltag, aus den Medien gegriffen, sehr leicht eingängig, aber dennoch mit einer Gesellschaftskritik verbunden.
Womit eckte er denn zum ersten Mal politisch an und wie ging es weiter mit der Folge, dass viele seiner Bilder in seinem Atelier versteckt wurden und in der DDR öffentlich nicht gezeigt werden durften?
Ja, wenn man sich das überlegt, Hans Ticha studiert Ende der 60er Jahre und eckt bereits im Studium an. Er merkt, dass er mit seiner Formsprache, die ja der klassischen Moderne im Prinzip folgt, nicht weiterkommt, weil er unter Professoren wie Walter Mowamacker, ne, die folgen eben sehr stark dem sozialistischen Realismus, und ihm ist klar, das ist nicht meine Art, wie ich malen kann und möchte. Und so entschließt er sich ja dann, in die Gebrauchsgrafik zu wechseln, und im Prinzip arbeitet er dann als inoffizieller Maler und schafft Gemälde, wie zum Beispiel in den 70er Jahren die Sportbilder, aber aus Ausstellungen wird das Bild entfernt, beziehungsweise es wird öffentlich kritisch diskutiert, dass das den Sport nicht verherrlicht, so wie die DDR das gerne gehabt hätte, sondern dass es eher ironisch betrachtet wird, was Leistungssport zum Beispiel war. Also er eckt schon sehr, sehr zeitig an in den 70er Jahren.
Können Sie uns für die, die das Bild nicht kennen, schildern, wie es aussieht, um dann gleich meine Frage anzuschließen, was alles kann man bei Ihnen in Rostock jetzt sehen?
Was Furore gesorgt hat, das heißt die Mannschaft. Man sieht ein Fußballtor, und in diesem Fußballtor steht eine Fußballmannschaft, inmitten der Trainer, der ein breites Grinsen auf den Lippen hat. Die Fußballspieler sind aber anonymisiert, bestehen wirklich nur aus Zahlen und kugeligen Köpfen. Das Ganze wirkt ein bisschen ja aufgesetzt und gestelzt und keinesfalls sportverherrlichend, auch keine Idole, die man damit feiert. Das hat viel Unmut auf sich gezogen. Und das Bild zeigen wir auch in der Ausstellung, neben zum Beispiel die Politbilder, die eben wirklich im Verborgenen entstanden sind, die Hans Ticha verstecken musste. Aber wir gehen auch noch weiter und zeigen, was sehr, sehr selten gezeigt wird, die Bilder der Nachwendezeit und der heutigen Zeit. Und das Interessante ist, dass man halt auch heute feststellen kann, Hans Tichas aktuellstes Gemälde heißt »Wir sind jetzt das Volk« und ist von 2025. Auch hier kann man sehen, was für ein wacher Zeitgenosse er ist und wie gut pointiert er gesellschaftliche Phänomene auf den Punkt bringen kann.
Mir scheint es so, dass ich selten Bilder, die in der DDR entstanden sind, als so bunt erlebt habe. Wo ordnen Sie ihn in seiner Bedeutung für die Kunstszene in Deutschland ein? Mir scheint er immer noch relativ unterschätzt.
Ja, tatsächlich kann man feststellen, dass erst sehr spät angefangen wurde, von offizieller Seite, also von den Museen her gesehen, seine Kunst zu sammeln. Das hängt einerseits damit zusammen, dass es natürlich den deutschen Bilderstreit gab, hervorgerufen durch Georg Baselitz 1990, und man dadurch so ein Labeling der Ostkunst sozusagen hatte und man vielleicht auch viele Künstler über einen Kamm geschert hat. Andererseits hängt es auch damit zusammen, dass diese differenzierte Betrachtungsweise der Kunst, die in der DDR entstanden ist, setzt ja im Prinzip erst seit den letzten 10 Jahren ein. Und seitdem kann man eben auch bemerken, dass Hans Ticher immer mehr als Künstler nicht nur der DDR, sondern eben auch der Jetztzeit wahrgenommen wird. Und ja, das ist im Prinzip ein Phänomen, was wir auch begleiten, indem wir ihn in Rostock sichtbar machen.
Sagt Kuratorin Antje Schunke. Die Hans-Ticher-Retrospektive in der Kunsthalle Rostock ist bis zum 15. März zu sehen. Ihnen danke ich für heute und wünsche einen schönen Abend.
Dankeschön. Tschüss.
Das mächtige österreichisch-ungarische Reich schwankte und wankte schon, als Milaj Krasny-Kraus dort Ende des 19. Jahrhunderts geboren wurde. Die leichte Muse bescherte dem Komponisten großen Erfolg. Gerade werden seine Operetten wiederentdeckt. 91 Jahre nach der Uraufführung in Budapest ist Die gelbe Lilie heute im Erzgebirgischen Theater in deutscher Erstaufführung gezeigt worden.
Zähl ich die Sterne, wenn nachts ihr Licht erscheint, in der blauen Ferne die Ewigkeit. Zähl ich die Tränen, die nachts ein Mädchen erweint, vor heißem
aus Die gelbe Lilie von Mihol Krasny-Kraus. Uwe Friedrich ist für Fazit als Premierenkritiker im sächsischen Annaberg-Buchholz in Sachsen. Ist das nur eine leichte Pustergeschichte?
Nein, das ist es nicht, zumal nicht in dieser Bearbeitung des Regisseurs Christian von Götz. Eigentlich, was damals zur Uraufführung gekommen ist, ja doch schon. Da sind wir mitten eben im Pustaland und Czardaszland und es gibt die Sehnsucht nach Wien, weil der Prinz, der Erzherzog, in diese langweilige Gegend quasi strafversetzt wurde. Aber das hat Christian von Götz nicht ausgereicht. Er verlegt die Geschichte, die eigentlich so ungefähr 1910 spielt, ins Jahr 1938. Österreich gehört also schon zum Großdeutschen Reich. In Ungarn wird es auch so langsam ungemütlich und bedrohlich. Ich verstehe, was er will, aber das Stück ächzt massiv darunter, weil typische Operettenverwicklungen, dieser Erzherzog verliebt sich unterstand, müssen die Hochzeit wird nicht erlaubt, er müsste auf seinen Titel verzichten. Ja, 1938 gab es ja schon lange keine österreichischen Adelstitel mehr, also dieser Konflikt entfällt. Zu dem Zeitpunkt im Stück kommt er aber noch vor. Das funktioniert überhaupt nicht.
Dann kommen wir doch zum musikalischen Teil. Hat er Ihnen besser gefallen?
Musikalisch ist das großartig heute Abend. Das funktioniert super unter dem Dirigenten Markus Teichler. Die spielen hier in diesem wirklich kleinen Theater diese Musik, die sehr ins Große zieht, von der Orchestrierung her schon, auch vom gesamten Gestus. Das machen die mit ungeheurer Lust und ungeheurem Stilgefühl. Das ist sehr begeisternd. Vor allen Dingen, ich habe schon mal über ihn gejubelt bei einer anderen Premiere, mache ich heute wieder. Richard Glöckner ist Max von Hessen. Es gibt ja immer ein ernstes Paar, das ist eben der Erzherzog und Judith Peredy, die unterstand, in die er sich verliebt hat. Und dann gibt es noch das Bofo-Paar, das ist Max von Hessen und Mietzer. Und Richard Glöckner ist ein Tenor hier am Haus. Denken Sie an Kurt Bois, denken Sie an Max Hansen, an Max Pallenberg. Man kann wirklich nicht hoch genug greifen, was der Mann kann an Gesang, an Diktion. Man versteht jedes Wort. Der hat Charme, der hat Sexappeal, der kann tanzen. Es gibt großartige Choreografien von Katharina Glas. Die Musik ist immer so aufgebaut, dass man das Lied hat. Und dann noch eine Tanzroutine, die ist oft fast so lang wie das Lied. Toll choreografiert, das machen die alle super. Und da fällt dem Regisseur Christian von Götz, der auch sein eigener Ausstatter ist in dieser Produktion ausnahmsweise, da fallen ihm tolle Sachen ein. Es gibt zu einer Tanzroutine eine der wirklich, ich übertreibe nicht, eine der schönsten, erotischsten Sexszenen, die ich je auf der Bühne gesehen habe, im Halbdunkel zwischen diesem Erzherzog und der Judith. So schön inszeniert und so erotisch und gar nicht peinlich. Und Ähnliches fällt ihm auch zu den anderen Musikszenen ein. Was ich gerade noch nicht erzählt habe, in der eine weitere Idee ist, dass er an die Geschlechterklischees rangeht. Er lässt all die Soldaten von Frauen spielen. Und das funktioniert leider überhaupt nicht. Denn die brüllen, was das Zeug hält, die chargieren und utrieren, dass die Schwarte kracht, ohne dass es irgendwie bedrohlich oder gruselig würde, was sicherlich gemeint ist, sondern es ist mir irgendwann so unglaublich auf die Nerven gegangen, dass ich mich immer danach gesehnt habe, dass eben Angus Simmons zum Beispiel als Erzherzog wieder was zu singen hat oder Sophia Schabo als Judith und dass eben dieses tolle Orchester wieder einsetzt.
Das heißt, in der Regie oder vielmehr mit der Regie waren sie nicht glücklich, aber das Erzgebirgische Theater, das ja für seine, ich sage mal, Erinnerungsarbeit schon vielfach ausgezeichnet worden ist, trifft dann doch immer mal wieder ins Schwarze.
Musikalisch großartig. Szenisch habe ich von Christian von Götz schon deutlich bessere Arbeiten gesehen. Das ist so überambitioniert in diesem Politischen. Er hat auch vorher gesagt, er wollte eben gerade nicht das Stück abbilden, wie das zum Beispiel ja Barry Kosky bei seinen Wiederbelebungen gemacht hat, der Operetten. Der hat gesagt, das ist ein Zeitzeugnis. Wenn das chauvinistisch, wenn das frauenfeindlich ist, dann war das eben damals so. Und ich muss mich als Regisseur heute dazu verhalten. Christian von Götz geht einen anderen Weg. Er greift in das Stück ein. Das geht mal gut. Ich sagte schon, ich habe von ihm auch schon richtig gute Sachen gesehen. Und in der Musik ist das alles toll. Das krankt aber hier schon daran, dass er dieses Stück, das eigentlich eine harmlose Operette ist, und ich liebe die Operette, das harmlos, hören Sie bitte in dicken Anführungsstrichen, dass er dieses Werk politisch wahnsinnig überfrachtet und das hält es überhaupt nicht aus.
Uwe Friedrich über die deutsche Erstaufführung der Operette Die gelbe Lilie von Michal Krasnay-Kraus. Die nächsten Vorstellungen im Erzgebirgischen Theater Annaberg-Buchholz sind am 17. und 27. Dezember. Ulrike Timm ist jetzt in Fazit an der Reihe. Die Zeitungsfeuilletons der vergangenen Woche kreisten für sie um Essen, Klima und Musik.
Unter der Überschrift »Schlechteste Serie der Welt« schreibt die Süddeutsche Zeitung, die ARD-Serienproduktion Mozart Mozart zeigt in sensationellem Ausmaß miserables Fernsehen. Lieber Gott, bitte mach, dass es keine zweite Staffel gibt. Wumms. Es geht um die diesjährige große Weihnachtsserie und vor allem um Anna-Maria Mozart, die Schwester des Wolfgang Amadee, ebenfalls hochbegabt, aber als Frau zeitlebens in seinem Schatten. Das mal umzudrehen, sie in den Mittelpunkt zu stellen und in der fiktiven Geschichte zu fragen, wie es denn dann hätte laufen können, das hätte eigentlich doch durchaus spannend werden können. Von Zeit Online erfahren wir, wie Frauen das eben so machen, rettet sie ihm ständig den Arsch. Ist er unpässlich, spielt sie als Mann verkleidet sein Konzert, komponiert sie halt seine Oper weiter. Johanna Adorjan wittert in ihrem Totalverriss in der Süddeutschen Zeitung unterstes Soap-Niveau, schlechte Dialoge mit hilflosen Schauspielern, vor allem aber für die Musik fand sich nur eine haarsträubende Lösung. Zitat: Da es aber eine moderne Serie über Mozart bzw. Mozarts Schwester sein soll, bemühte man sich redlich, Mozarts Musik darin unkenntlich zu überkleistern. Offenbar traut man heutigen Ohren das Ertragen klassischer Musik nicht zu. Kaum ertönt etwas von Mozart, werden schnell klebrige Synthesizer darübergelegt und Beats, und es klingt dann nach diesem unerträglichen irischen New Age-Geheule. Mozart feministisch betrachtet, gründlich schiefgegangen, meint die Süddeutsche. Fast wie ein Gerechtigkeitsausgleich mutet es an, dass Schwester Anna-Maria Mozart im realen Leben stolze 78 Jahre werden durfte, während ihr Bruder Wolfgang Amadee bereits mit 35 Jahren starb. Ist denn ein langes Leben gut? Lesen wir in der Zeit auf ihrer philosophischen Seite Sinn und Verstand. Nie wurden Menschen so alt wie heute und verbrauchen dafür so extrem viele Ressourcen. Es ist fast unmöglich auszusprechen, dass die Menschen zu alt werden, aber sie müssten eigentlich kürzer leben, um das Klima zu schonen, oder? Fragt Elisabeth von Tadden den in Indien geborenen, in Chicago lehrenden Historiker Dipesh Chakrabarty. Anders als manche meiner linken Freunde, die mich dafür kritisieren, denke ich nicht, dass der Kapitalismus an allem schuld ist und dass ein Systemwechsel den Klimawandel besiegen könnte, antwortet Chakrabarty. Der Klimawandel stellt in meinen Augen ein schweres Dilemma dar. Einfache Lösungen gibt es nicht. Offenkundig ist es unsere vitale Sehnsucht, am Leben zu bleiben, die dabei ist, uns umzubringen. Aber wenn Elefanten, Vögel oder Hunde über unsere Technologien verfügen würden, ginge es ihnen vermutlich ähnlich wie uns. Jede Kreatur möchte ihr Leben ausdehnen. Ins Politische weitergedacht führt Chakrabarty noch an: Eine Regierung, die ihren Bürgerinnen und Bürgern nicht zu einem langen Leben verhilft, verliert an Popularität. In Delhi verkürzt die Luftverschmutzung die Lebenserwartung um 6 bis 7 Jahre. Das ist ein Grund für öffentliche Proteste gegen die Regierung. Weltweit erwarten die Menschen, lange leben zu dürfen. Auch aus diesem Grund empören uns Kriege. Das Interview mit dem Historiker Dipesh Chakrabarty finden Sie in der Zeit. Wer lange leben will, sollte gut essen, heißt es doch immer. Und was gehört dazu? Ein Blick in die Welt. Die Tofu-Wurst darf bis auf weiteres Tofu-Wurst heißen, denn die EU-Unterhändler in Brüssel konnten sich noch nicht auf ein Verbot einigen. Viele Verbraucher freuten sich bereits auf neue Produktnamen wie längliche Würztofu-Masse im Kunstdarm oder mehrschichtiges turmartiges Gebilde mit Gurken, Tomaten, Käse und Sojamasse, die zwischen 2 Brötchenhälften eingeklemmt ist. Doch daraus wird erst einmal nichts. Das bedauert Zippert, der sich in seinen satirischen Kolumnen durch die Welt zappt. Wer sich, um der länglichen Würztofu-Masse von vornherein auszuweichen, allerdings dem Fisch zuwendet, der sollte vorsichtig sein. Fisch ist ein Reservoir für Schadstoffe und Mikroplastik, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen. Der Naturheilkunde-Professor Andreas Michalsen schreibt hier über gesunde Ernährung. Eine seiner Erkenntnisse könnte den Kollegen Zippert womöglich gleich wieder zappen lassen. Früher nahmen vermutlich auch vegan lebende Menschen ausreichend Vitamin B12 auf, da das Gemüse weniger gewaschen wurde und im natürlichen Erdboden eine reichliche Bakterienflora vorkam. Umsteigen auf sandknirschende Möhre müssen sie für eine gesunde Ernährung deshalb aber nicht. Umsteigen bei der Bahn und damit eine zugegeben sehr scharfe Kurve hinein in unser nächstes Thema. Umsteigen bei der Bahn wird sie auch künftig manchen Anschluss kosten. Verspätungen und Geduld gehören weiterhin zum Alltag. Die neue Chefin Evelyn Palla gibt wenigstens zu, dass so bald nichts klappen wird, packt aber an. Ihre Pläne sind Musik in den Ohren der Lokführer, Zugbegleiter und Disponenten, die Tag für Tag den Bahnbetrieb am Laufen halten. Palla will nicht bei ihnen kürzen, sondern in den Zentralen, wo hochbezahlte Manager sitzen, bei denen oft nicht klar ist, was sie den ganzen Tag machen. Die Hälfte von ihnen muss nun gehen, lesen wir in der Süddeutschen. Wäre doch schick, wenn das Schule machen würde. Bis dahin empfiehlt uns die Süddeutsche Zeitung unter der Überschrift Lesen und Lesen lassen noch Kinderbücher zum Fest, Die Suche nach dem Yeti und Das Pokern mit Gummibärchen.
Die Kulturpresseschau von und mit Ulrike Timm in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.